Und irgendwie geht es immer wieder, das hattest du ja schon angedeutet, Wolfgang, dass es immer wieder um dieses Misstrauen geht bei Ungehorsam. Und jetzt würde ich total gerne in euch irgendwie Vertrauen so anknipsen, in mir auch, dass es einfach per Knopfdruck da ist. Und manchmal funktioniert das ja auch, vielleicht habt ihr es schon erlebt, dass jemand für euch gebetet hat und es irgendwie auf wundersame Weise, auf übernatürliche Weise entstanden ist. Also ich habe das schon erlebt. Aber generell wächst es ja eher mal durch Erfahrungen, durch Zeit, die vergeht, durch Erlebnisse, die man mit Gott hat, wo man ihn wirklich dann als Versorger erlebt oder als liebender Vater, auf den man sich verlassen kann. Also es ist eher was wächst so über die Zeit. Oder eben auch dadurch, dass man was versteht über sein Gegenüber. Das kennt ihr aus Beziehungen. Ihr versteht was, ihr lernt jemanden kennen und denkt so, ach krass, ich kann dem, glaube ich, echt vertrauen. Also ist auf einmal so ein Moment da. Und ich wünsche mir heute, und ich finde, Gott hat es auch schon getan vorher, vor meinem Part hier, dass du heute was über ihn verstehst, auf übernatürliche Weise gerne, Heiliger Geist, was du vorher noch nicht von ihm wusstest und deshalb dein Vertrauen zu ihm wächst. Und so ein Positivkreislauf entsteht. Deshalb können wir wirklich gerne voller Erwartung sein heute, dass er uns begegnet und dass er uns eine neue Begegnung schenkt. Gott wird uns nicht enttäuschen. Ich habe das Thema Gottes Gegensätzlichkeit besser verstehen. Lernen oder besser verstehen. Einfach weil es euch bestimmt auch schon mal so gegangen ist oder mir geht es ganz oft so, dass ich denke, letztens die Predigt, die war eigentlich komplett das Gegenteil von dem, was heute gesagt wird. Oder in der Bibel steht doch aber auch schon mal an der und der Stelle das komplette Gegenteil eben von dem, was ich gerade jetzt lese. Und manchmal ist man ja überfordert damit, von dieser Gegensätzlichkeit. Wer kennt das? Bitte melden. Ich liebe es, wenn ihr mir Feedback gebt. Deshalb macht das ruhig immer. Genau, und mir hat es total geholfen. Gott hat mir nämlich so ein Gleichnis gegeben, so ein Vergleich, der mir geholfen hat, das besser einzusortieren. Wie können zwei komplett gegensätzliche Eigenschaften oder Aussagen zu einer und derselben Person gehören? Wie funktioniert das? Und ich bin ganz dankbar, dass wir hier diese Spiegelkugel hängen haben, die über euch hängt, weil das ist mein persönliches Gleichnis, wie ich Gott verstanden habe. In diesem Punkt. Es gibt nämlich bei einer Kugel zwei besondere Punkte. Also nicht nur zwei, sondern zwei besondere Punktarten. Das ist einmal der Mittelpunkt und einmal jeder Punkt, der irgendwie außen an der Kugel dran liegt. Und vielleicht erinnert ihr euch dunkel an Mathe. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Die Spiegelkugel, die gibt uns hier nämlich ein Beispiel, wie ein Punkt markiert werden kann, nämlich mit einer Tangente, würde man in Mathe sagen. Hier ist es eben ein Spiegelplättchen. Und die liegen sich teilweise wirklich gegenüber und gehören trotzdem zu einer derselben Figur, Form, wie auch immer. Könnt ihr mir bis dahin folgen? Gut. Und so habe ich mir überlegt, es gibt diese vielzähligen Eigenschaften Gottes in der Bibel. Wir können vor allen Dingen Jesus beobachten, die Evangelien lesen und Jesus da eben kennenlernen und das auf Gott übertragen. Und ich habe mir überlegt, ich möchte mal so vorgehen, ich liste euch mal 5 Eigenschaften auf, so rein subjektiv, aber ich habe dazu auch Bibelstellen gefunden, die das bestätigen, meine Erfahrungen mit Gott. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Die erste Eigenschaft ist, Gott ist vergesslich. Könnt ihr das lesen? Sehr gut. Und zwar steht zum Beispiel in Jeremia 31, 34, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Das nächste, was ich über Gott gefunden habe, ist, Gott ist ein Bewahrer. Also jemand, der mit dem, was da ist, gut umgeht und es schützt und vielleicht aufpäppelt. Und dazu gibt es in Jesaja die Stelle 42,3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Die nächste Eigenschaft, Gott ist treu. Da gibt es also auch zu vergesslich, gibt es mehrere Bibelstellen, ne? Zu Bewahrer bestimmt auch. Ich schreibe jetzt nicht alle auf, die es gibt natürlich. Treu, zum Beispiel in Klagelieder, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Und die beste Stelle, die ich so gefunden habe, ist, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. In 2. Timotheus 2, Vers 13. Falls ihr das später nachschlagen wollt, könnt ihr euch das ja abfotografieren, das Flipchart-Bild. Die nächste Eigenschaft, Gott ist verletzlich. Das sehen wir natürlich bei der Geburt Jesu, als er einfach ein kleines Baby ist. Haben wir an Weihnachten ganz schön gesehen, wurde uns schön demonstriert, leibhaftig. Und wer schon mal ein Baby in der Hand gehalten hat, wenn es gerade so frisch geschlüpft ist, weiß einfach, wie schnell man das auch kaputt machen könnte. Aber ich habe auch noch eine andere Stelle, natürlich die Stelle, wo Jesus wirklich sehr verletzt wird auch. Nämlich die Kreuzigung, und da lese ich jetzt nichts aus der Bibel vor, sondern mal aus einem anderen Buch, weil es da sehr gut geschildert wird. Also vor der Kreuzigung fand immer noch die Auspeitschung statt und dabei benutzten sie etwas, das Flagrum genannt wird. Eine Peitsche, die dafür gemacht war, die Haut vom Leib zu reißen, was zu übermäßigem Blutfluss führte. Nach nur wenigen Hieben löste sich die Haut des Opfers in Fetzen ab und die Muskeln zerrissen. Nur wenige Hiebe später wurden die Muskeln wie Brei. Arterien und Venen wurden bloßgelegt. Manchmal traf das Flagrum auch den Bauch und die Bauchwand gab nach, wodurch die Eingeweide des Opfers herausquollen. Offenbar starben viele Menschen schon während der Auspeitschung. Danach wurden die Opfer mit den Armen an einen Querbalken genagelt. Die Nägel gingen direkt durch die Armnerven, was sehr starke Schmerzen verursachte und die Hände völlig unbeweglich machte. Dann wurde ein circa 18 cm langer Nagel durch beide Füße getrieben und das Kreuzigungsopfer musste an den Armen hängen, eine Position, die das Atmen fast unmöglich machte. Der Gekreuzigte musste seine wenige restliche Energie dafür aufbringen, sich gegen den Nagel in seinen Füßen zu stemmen, damit er ausatmen konnte. Wenn er wieder hinabsank, konnte er einatmen, aber er musste sich erneut nach oben drücken, um wieder auszuatmen. Wenn seine ganze Energie erschöpft war und er sich nicht länger hochdrücken konnte, erstickte er. Hier zeigt sich Jesus sehr verletzlich und deshalb auch Gott. Die nächste Eigenschaft ist, Gott ist Liebe. Hier gibt es unzählige Verse zum Thema Lieben oder auch Liebe. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm, in 1. Johannes 4,16. Das sind so meine persönlichen Eigenschaften, die ich mitgebracht habe. wie ich Gott auch schon erlebt habe. Und jetzt als zweiten Schritt würde ich gerne einmal die Gegensätze dazu herausfinden und feststellen, ob Gott auch die Gegensätze abbildet in seinen Eigenschaften. Beim ersten Punkt würde ich vorschlagen, das ist allwissend. Seid ihr damit einverstanden? Zum Thema vergesslich, Gegensatz allwissend. Ja? Nein? In Hiob wird erzählt, dass Gott an Erkenntnis vollkommen ist. Im Psalm 139 wird aufgelistet, dass Gott uns durch und durch kennt, von Anfang an, eigentlich schon bevor wir da waren, dass er jeden einzelnen Tag von uns kennt. Dann, was wir auch schon gesungen haben, dass er die Sterne erschaffen hat, dass er sie zählt. Und bei diesen Dimensionen, wie es im Weltall einfach der Fall ist, ist es für uns schon eigentlich unfassbar, dass er das auch noch in seiner Hand hält. Psalm 147, 4 und 5. Er zählt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Groß ist unser Gott und reich an Macht. Seine Einsicht ist ohne Maß. Und in Jesaja steht: Zusätzlich, also das betrifft ja jetzt eher so die Schöpfung, ne? Die Sterne, Körper, unsere einzelnen, unseren Lebensweg. Und in Jesaja steht auch noch: Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Dadurch, weil es da so steht, dass er unsere Schmerzen kennt, unsere Krankheit, unsere Leiden, können wir davon ausgehen, dass er auch jedes einzelne Gefühl kennt, was der Mensch so haben kann. Also die ganz unschönen Sachen eben auch, die man seinem Nächsten am besten nicht so zutraut, um nicht davor zu erschrecken auch vielleicht, oder die man auch nicht erleben möchte. Er ist also allwissend. Das Gegenteil von Bewahrer, würde ich sagen, ist Erneuerer. Ist es euch Gegensatz genug? Ja, ja. Nee, ich finde es gut, wenn ihr auch euren Senf dazugebt, habt ihr ja schon gesagt. Und wenn es in gewisser Weise auch mein vorgegebenen Part ein bisschen durcheinander bringt, einfach weil ich ja auch nicht dumm sterben möchte. Und ich immer offen bin für solche Kritikpunkte oder Anregungen, ist es ja in dem Fall eher, Zerstörer. Weil Bewahrer positiv ist, oder? Okay. Ich schreibe einfach mal beides auf. Ja, genau, deshalb habe ich auch gefragt, damit es auch echte Gegenteilpaare sind. Was war das dritte Wort? Ich mache mal mit Fragezeichen. Ja, bei Erneuerer hatte ich geschrieben oder hatte ich herausgesucht, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In 2. Korinther 5, Vers 17. Und ich finde, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Zerstörer, das ist natürlich sehr negativ belegt von uns, schätze ich mal, dass es eher negativ in euren Köpfen ist. Aber es ist ja wirklich so, wer erneuern möchte, muss vorher vielleicht auch mal abreißen, ne? Wenn ich mir jetzt so ein altes, schönes Haus vorstelle, das man unbedingt bewahren möchte, in bestimmten Teilen renovieren möchte, dann muss man vielleicht aber andere Teile auch durchaus nochmal abreißen und neu bebauen. Finde ich eigentlich gar nicht so unpassend. Ja, ich lasse das so stehen. Dann als nächstes ist treu, das Gegenteil von treu. Was würdet ihr sagen? Untreu ist gut, oder? Tja, was machen wir mit diesem Untreu? Würdet ihr sagen, Gott ist untreu? Nein, auf gar keinen Fall. Da hat jemand das System schon durchschaut. Genau. Nein, das macht nichts. Genau, da habe ich nämlich auch keinen neuen Vers für euch, weil ich keinen gefunden habe. Ich habe eher den alten Vers nochmal, denn wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann einfach nicht aus seiner Haut in bestimmten Punkten. Okay, nächstes, verletzlich, würde ich sagen, unbesiegbar. Ist euch das kontrastreich genug? Da habe ich den Vers aus 1. Korinther 15, 55. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich finde, hier wird schon deutlich, dass Gott unbesiegbar ist, einfach durch den Kreuzestod. Vielleicht gäbe es da auch noch passendere Stellen, also für alle anderen Eigenschaften. Dieses Modell dient ja auch eher für euch so zum Verstehen gleich und auch zum Weiterdenken. Das ist ja eh das Schöne daran, dass wir heutzutage auch noch Gleichnisse finden dürfen und verwenden dürfen. Jesus hat es ja rauf und runter gemacht, hat immer wieder neue Gleichnisse gefunden, mit denen er seine Jünger auch verwirrt hat. Und das ist einfach, mochte ich das gar nicht, dass er nicht einfach in Schwarz und Weiß redet und eindeutige Anweisungen erteilt, sondern eben so verschwobelt, verschlüsselt redet. Aber inzwischen weiß ich das total zu schätzen, weil es eben so kulturübergreifend und zeitenüberdauernd funktioniert, die Aussage. Und dass selbst wenn er irgendwie vor einer Gruppe von 5 Leuten steht, hört vielleicht jeder was anderes. Und das ist genau das Gute daran, weil er so persönlich zu uns sprechen kann. Und deshalb funktioniert es eben auch, wenn wir ein Gleichnis erfinden oder finden in unserer Umgebung, dass wir es verwenden können, wenn es natürlich zu Jesu oder zu Gottes Werten passt. Nicht um Gott zu reduzieren, ne, das ist auch ist mir wichtig, und auch nicht, um sagen zu können, wir haben es verstanden, wir sind die einzig Guten oder wie auch immer, sondern eher um ihm näher zu kommen. Mal weiter hier im Text. Genau, der Sieg ist schon unser, das hat Jesus für uns erledigt. Das Spiel ist sozusagen schon entschieden und das Ende der Geschichte steht auch schon fest. Also Gott ist unbesiegbar, trotzdem auch verletzlich. Kommen wir später nochmal zu. Dann jetzt zum letzten Punkt, der sicherlich auch der heikelste ist. Was ist denn bitte das Gegenteil von Liebe? Was würdet ihr sagen? Hass, Gleichgültigkeit? Ja. Ich schreibe wieder beide auf. Vielleicht kennt ihr solche Unterhaltungen mit Leuten, die nicht gläubig sind, dass die sagen, ach nee, also das, was du glaubst, das kann ich nicht nachvollziehen, weil wenn ich mir so das Elend auf der Welt anschaue, nee, funktioniert für mich nicht, Gott ist nicht gut, ich kann da nicht dran glauben. Oder auch, manchmal ist ja das Gegenargument, Gott ist so ein fieser Vater, der ist so grausam, wie der seinen Sohn hat abschlachten lassen. Ne? Was ich euch eben auch vorgelesen habe, ist ja wirklich einfach total krass. Und das ist ja wirklich die Frage, wie kann das sein, dass Gott Liebe ist und das seinem Sohn trotzdem zumutet? Wie kann es sein, dass so viele Leute hungern, dass so vielen Leuten Gewalt angetan wird und Gott guckt einfach nur zu? Zum Thema Gott ist ein grausamer Vater, der seinen Sohn abschlachten lässt, möchte ich euch nochmal Jesaja vorlesen, weil dort deutlicher wird, wer für diesen Tod verantwortlich ist. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Und hier steht nicht nur der Grund für diesen Tod drin, sondern auch das Ziel. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Es scheint so zwei Arten von, zu dem Hungern oder generellen, wenn ich mir die Welt anschaue. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Gott kann ja nichts dafür, wenn Leute schlechte Entscheidungen treffen und schlechte Dinge tun. Selbst wir, die wir uns Kinder Gottes nennen, sind oft fies zueinander und zu unseren Kindern, zu unserem Nächsten, der mit uns zusammenwohnt, zu Nachbarn, wem auch immer. Und das passiert ja so leicht und dadurch entsteht immer ein Negativstrudel, der irgendwie wieder unterbrochen werden muss. Klingt nach einer leichten Antwort vielleicht auf große Probleme und auch auf große Verletzungen, aber ich finde schon, dass selbst wenn man sich den Kontinent Afrika anschaut, dass es eben nicht um einen großen Kontinent geht, sondern um einzelne Länder, um einzelne Gruppierungen, um einzelne Akteure, die Mist gebaut haben. Also es scheint so zwei Arten zu geben von Eigenschaften Gottes. Und ich habe das, wie gesagt, ja an der Kugel verstanden und Wolfgang hat es schon angedeutet. Ein Teil der Eigenschaften, die wir sehen können, die wir lesen können in der Bibel, die betreffen eben den Mittelpunkt und den möchte ich mal so als Wesen Gottes bezeichnen, als Kern. Und das andere sind so diese Eigenschaften, die sich irgendwie gegenüberliegen, entweder als extrem oder auch irgendwie in dieser Bandbreite irgendwo dazwischen so. Gott kann wohl auch situationsabhängig mal zu dem einen oder zu dem anderen greifen, wenn er denkt, es sei nötig. Und wie kann jetzt jemand, der eigentlich allwissend ist, ne, wenn wir das glauben, wie kann der wirklich vergesslich sein? Das funktioniert ja eigentlich gar nicht. Weil entweder weiß er alles und ist allwissend oder er weiß eben nicht alles und ist auch nicht allwissend. Das funktioniert eigentlich nicht. Dadurch, dass er aber allmächtig ist, kann er sich immer wieder dafür entscheiden, zu vergessen. Und um diese Entscheidung geht es bei Gott total oft. Nicht, dass er nicht zornig, nicht, dass er nicht bösartig sein könnte, nicht, dass er nicht Sadist oder weiß ich nicht, denk dir die schlimmste Eigenschaft, die du am allerschlimmsten findest. Nicht, dass er nicht ungeduldig sein könnte, aber er möchte es nicht, weil es nicht seinem Wesen entspricht. Und nur in bestimmten Situationen wird er immer wieder mal auf einen vielleicht Ungeduld, vielleicht Grausamkeit, wenn du dieses Abschlachten, hier dieses Auspeitschen als grausam bezeichnen möchtest, wird er immer wieder darauf zurückgreifen, wenn es nötig ist. Aber der Grund dessen ist immer sein Wesen, nämlich seine Liebe. Ist es dann nicht wieder total willkürlich von ihm? Wenn es immer diesem einen Ziel dient, zu lieben und Liebe entstehen zu lassen, am Ende eben den Sieg heimzutragen, dann nicht. Dann ist er sich wieder treu. Ich sehe jetzt so ganz unterschiedliche Reaktionen in euren Gesichtern. Das ist echt spannend. Das, was Gott kann, können wir auch. Wir haben auch diesen Wesenskern in uns und wir können uns auch zwischen extremen Verhaltensweisen entscheiden, uns darin so ein bisschen aufspannen. Das Wort kommt später nochmal. Eben einerseits situationsabhängig und andererseits mit dem Wissen, dass unser Wesen immer gleichbleibend ist. Und dieses Wesen oder dieses, ich möchte es mal Label nennen, ist eben unsere Kindschaft, dass wir Kinder Gottes sind. Das Wesen, das er in uns hineingelegt hat oder das wir in uns tragen, das ist so ein Mix aus unserem Gewordensein, also das, was wir alles erlebt haben, und eben das, wie er uns gedacht hat, mit den Talenten, mit unserem Beitrag, den wir der Welt bieten können, den wir mitbringen, unsere Art zu bereichern. Ich habe mich ganz oft und ganz lange gefragt, wieso erlebe ich Gottes Fülle nicht, gerade in Beziehungen, vielleicht auch auf der Arbeit mal. Weil in der Bibel gibt es ja diesen Vers mit der Fülle Gottes, dass wir Leben haben in der Fülle. Und ich habe das nicht gesehen, für mich selbst. Und dachte, wo ist das denn Gott? Und habe ihn immer wieder damit so in den Ohren gelegen. Aber im Nachhinein sehe ich, dass ich auch einfach ganz oft eindimensional gelebt habe. Und immer wieder dieselben Muster gefahren habe, so in Beziehung vor allen Dingen. Eine Sache, oder wir sind eigentlich umgeben von Gegensätzen, und eine Sache, die immer bei euch ist, die euch immer begleitet und in der dieses Prinzip der Gegensätzlichkeit total viel vorkommt, ist euer Körper. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Bio oder so. Da gab es ja diese Rollskelette, also die Skelette an einer Stange befestigt, die man so reinschieben konnte. Und wenn wir jetzt diese Stange wegnehmen würden vom Skelett, würde es einfach so in sich zusammenfallen. Die einzelnen Gelenke sind auch teilweise befestigt mit kleinen Schräubchen. Und daran kann man ganz gut sehen, dass unsere Anatomie so ein gewisses Füllmaterial braucht. Also die Knochen brauchen Füllmaterial, brauchen zusätzliche Stoffe, die uns helfen, aufgerichtet zu stehen. Das sind einmal die Organe hier zwischen Rippenbogen und Becken. Da sind eben ganz viele Organe. Unterhalb der Rippenbögen ist noch die Lunge, die auch ganz viel auspolstert. Und dann sind es noch verschiedene Arten von Knorpel, die uns helfen, groß zu sein. Die bekanntesten sind wahrscheinlich die Bandscheiben. Das ist eine Art von Knorpel. Und da beim Thema Bandscheiben wisst ihr vielleicht schon, die reichen trotzdem nicht. Dieses Füllmaterial reicht nicht aus, um uns aufzurichten. Wir brauchen zusätzlich noch was. Und das sind eben Muskeln und Bänder. Und vielleicht hilft euch dieser Vergleich mit dem Körper, um zu verstehen, dass Aufrichten, breit werden, groß werden, sich zwischen Gegensätzen aufspannen, Energie erfordert. Dass es nicht eben mal so passiert und dass es nicht, dass es eben nicht ohne diesen Energieaufwand funktioniert. Denn wer sich gegen die Schwerkraft aufspannt, wer sich nicht der Schwerkraft ergibt, sondern sich in ihr aufspannt, der lässt die Muskelkraft für sich arbeiten. Jetzt habe ich es. Das ist ein Zitat von einer Bewegungspädagogin. Und ich finde, das bringt es so ganz gut auf den Punkt, dass eben verschiedene Kräfte an uns wirken, an unserem Planeten, aber eben auch an unserem Körper. Und wir dürfen, es ist wirklich ein Dürfen, uns darin aufspannen. Aber brauchen eben dafür so einen kleinen Energieaufwand. Unsere Muskeln lieben Belastung und Entspannung. Sie mögen Berührung. Und ohne diesen Wechsel von Belastung und Entspannung werden sie kalt, sie werden hart und fühlen sich einfach schlecht an. Aber mit diesem Wechsel, mit diesen Gegensätzen, fühlen sie sich wohl und wachsen vielleicht auch. Was passiert denn, wenn man sich zwischen zwei Gegensätzen aufspannt? Hier beim Körper ist es eben einmal zwischen Schädeldecke, Scheitel und eben Boden. Was entsteht dadurch? Für die Organe? Platz. Platz und Raum. Und bei der Kugel ist es eben genauso. Dadurch, dass zwei Gegensätze, oder hier auch im Raum natürlich, dadurch, dass zwei Wände sich gegenüberliegen, entsteht ein Raum, den wir als Raum wahrnehmen. Auch das funktioniert auch, wenn du auf einem hohen Berg stehst und in die Ferne guckst oder am Strand, dann ist natürlich die Entfernung etwas weiter, aber du hast dann die Horizontlinie, die dir wieder ein Raumgefühl gibt. Und es entsteht einfach Raum. Und deshalb ist dieses Aufspannen zwischen Gegensätzen so eine gute Sache. Es entsteht Platz, den wir als Platz, als Raum wahrnehmen. Wenn wir nämlich keine Horizontlinie haben und keine Wände, die sich gegenüberstehen, verlieren wir ganz schnell Raum und Zeitgefühl. Und für uns gilt es eben genauso wie für Gott, wenn wir zwischen verschiedenen Verhaltensweisen uns entscheiden können, entsteht Raum für Beziehung, für Leben, für Spiel, für Qualität, für alles Mögliche. Und es gibt noch was an der Kugel, was ich sehr bezeichnend finde. Und da schlage ich auch wieder die Brücke zum Gehorsam. Ich sage jetzt nicht, dass Gott begrenzt ist, aber die Kugel oder auch wir haben unsere Haut als Grenze. Und einerseits sind diese Wände, die sich gegenüberliegen, schaffen Platz, schaffen Raum, aber sie begrenzen natürlich auch etwas. Und diese Grenzen sind gut. Und dass wir Grenzen setzen dürfen, ist auch gut. Es ist von Gott erschaffen und ausgedacht. Und ich finde, zum Thema Gehorsam sind Grenzen ganz wichtig. Wenn du nicht gut Grenzen setzen kannst, wird es dir sehr schwer fallen, gehorsam zu sein. Weil wir immer wieder mal Nein sagen müssen zu Menschen, zu alten Überzeugungen, die einfach überholt sind, wo Gott uns was Besseres gegeben hat. Und vielleicht gehört es dann zu dem Gehorsam dazu, als ersten Schritt, dass du übst, Grenzen zu setzen. Und in gewissen Grenzen, das ist nämlich noch der andere Aspekt, ist auch Gehorsam möglich. Zum Beispiel fällt es mir total schwer, Gott zu vertrauen, was seine Versorgung für mich angeht, wenn ich mir ein ganzes Jahr anschaue oder manchmal reicht nur ein Monat. Wenn ich aber nur auf einen Tag gucke und darin gut haushalte, dann fällt es mir eigentlich relativ leicht zu sehen, dass er wirklich immer genug zur Verfügung stellt. Also kann ich mir doch einfach die Grenze nehmen. Das habe ich mir ganz lange nicht zugestanden, aber inzwischen mache ich das so. Ich schaue mir einfach den einzelnen Tag an und nicht mehr den Monat und nicht mehr das Jahr. Dann kann ich ihm gut vertrauen. Und das andere Beispiel ist von mir, warum ich Grenzen brauche, um gehorsam zu sein, ist, mein Vater hatte immer wieder diesen Lieblingsvers, du sollst Vater und Mutter ehren. Das war immer so seine meistzitierte Bibelstelle. Und ich habe gemerkt, ich kann ihn nicht ehren, wenn ich Kontakt zu ihm habe. Also habe ich irgendwann beschlossen, ich breche den Kontakt ab. Und es ist jetzt, ihr dürft euch das nicht schwarz-weiß vorstellen, vorher konnte ich ihn nicht ehren, danach konnte ich ihn ehren, sowas nicht. Aber ich habe den ersten Schritt getan, auf dem Weg dieses Gebot erfüllen zu können, diese Empfehlung in die Tat umsetzen zu können, weil diese Grenze einfach wichtig war. Und ich hatte dann immer wieder mal Gelegenheit, darüber nachzudenken, ist es überhaupt noch zeitgemäß, weil Leute, die uns beide kannten und die wussten, ich besuche ihn nicht mehr, die ich vielleicht 5 Jahre nicht gesehen habe, die habe ich dann auf der Straße getroffen und dann kam so, ach, hallo Michaela, warum besuchst du deinen Vater eigentlich nicht mehr? Geh doch mal wieder hin. So, und dann hatte ich immer wieder mal die Gelegenheit, darüber nachzudenken, ist das eigentlich noch nötig? Und mich zu rechtfertigen, und es hat auch immer gearbeitet nach solchen Begegnungen. In 1. Samuel 16,7 steht ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und das ist auch so ein Aspekt vom Gehorsamsein, dass du entscheidest, wie dein Gehorsam aussieht und das Urteil Gott überlässt, wie dein Herz dabei aussieht. Er wird dich korrigieren, keine Sorge, wenn du auf dem falschen Dampfer bist. Aber deine Mitmenschen, die verstehen dich vielleicht nicht, wenn du Gott gehorsam bist. Und das ist einfach was wir immer wieder auch mal riskieren müssen. Wenn dir die Predigt jetzt nicht geholfen hat, Gott zu verstehen, mehr Vertrauen zu ihm zu bekommen, was er durchaus sein kann, dann versuch nochmal im Lobpreis einfach dich zu öffnen und seine Begegnung zu erwarten. Lobpreis ist ja nochmal so eine andere Art und Weise. Und wenn dann immer noch nichts bei dir ankommt, dann bist du vielleicht so ein Kandidat heute, so eine Kandidatin, je nachdem, wie lange es dauert, bist du vielleicht so ein Kandidat, so eine Kandidatin, die heute einfach Gebet und ein kleines Wunder braucht, damit dein Vertrauen zu Gott wachsen kann. Und dann möchte ich dich bitten, während dem Lobpreis oder eben auch am Ende zu den Betern zu kommen. Das ist heute Nina, Wolfgang und Moni, genau. Danke an euch. Und dann lasst doch einfach, also ich bete auch, zu mir könnt ihr auch kommen, dann beten wir einfach für ein Wunder, dass Gott auf wundersame Weise unser Vertrauen stärkt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und euer Zuhören. Und bitte schon mal die anwesenden Lobpreiser auf die Bühne.